Christus ist auferstanden. Richtig so. Ja, moin auch von mir aus gesehen. Ja, Ostern oder wie das jüdische Volk sagt, Pessach. Es ist für einen Prediger, also ich weiß nicht, ob andere Prediger mir da zustimmen können, aber ich finde solche Themenpredigten wie Weihnachten und Ostern oder Pfingsten sind für mich persönlich eine ziemliche Herausforderung. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja immer wieder jährlich, ne? Und man beleuchtet ja eigentlich ein gewisses Ereignis, ne? Wie zum Beispiel die Geburt des Herrn oder Tod und Auferstehung des Herrn. Und für mich ist es immer so, ja, okay, was sagst du jetzt? Und dann setzt man sich hin und überlegt und sagt sich, okay, was waren eigentlich gerade die Dinge, vor allem auch in den Evangelien, was mich persönlich immer so angesprochen hat. Und da waren da schon Sachen drin, wo ich dachte, okay, vielleicht zeigt man da auch ein bisschen was auf über diejenigen, die ja, über die nicht so viel gesagt wird und die so eher so im Hintergrund stehen, wenn wir so die Bibel lesen. Grundsätzlich möchte ich aber vorab sagen, einfach, dass es uns so vielleicht bewusst wird, Ostern, also Tod und Auferstehung Jesu Christi, das ist ja das christliche Fest schlechthin. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich das größte christliche Fest, was wir seit 2000 Jahren haben. Auch von der Geschichte finde ich das einfach interessant. Wir haben schon früh Dokumente in der Antike im 2. Jahrhundert, wo die Gemeinde Jesu Ostern gefeiert hat. Also Weihnachten kam später, die Geburt des Herrn, darüber wurde auch mal gesprochen und es wurde dann auch gefeiert. Aber Ostern war von Anfang an da. Und da fand ich halt so interessant einfach, wie wichtig es war, diese Tatsache für die Gemeinde Jesu, Jesus gestorben und auferstanden. Jesus lebt. Ja, deswegen dachte ich, okay, dann sprechen wir gewisse Punkte da an, die ich persönlich sehr interessant finde, gerade in diesem Thema. Und mir wurde bei der Vorbereitung der Predigt eins bewusst, Ostern oder ich sag's mal, dieses Ereignis von Tod und Auferstehung Jesu hat sehr viel mit Angst zu tun, sehr viel mit Kummer, sehr viel mit Zweifel, aber interessanterweise auch mit Treue. Na? Und ich habe so diese Botschaft betitelt mit dem Titel Treu trotz Aussichtslosigkeit. Treu trotz Aussichtslosigkeit. Und zwar möchte ich als allererstes lesen über gewisse treuen Zeugen aus Lukas 23. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Wir lesen Lukas 23 ab Vers 55. Da heißt es, Lukas 23 ab Vers 55. Da heißt es, die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet wurde. Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Salben und Öle zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Früh zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir die Evangelien lesen, aber irgendwie scheint es, dass die Frauen, also die Nachfolgerinnen, sie haben Jesus irgendwie, also gefühlt, keine Sekunde allein gelassen. Denken wir an Golgatha. Welcher Jünger stand an Golgatha, was die Bibel uns sagt? Es war Johannes. Aber wer war auch dabei? Seine Mutter, Maria und die anderen Frauen. Auch hier lesen wir gerade, die Frauen, die in der Nachfolge waren, bei der Bestattung, wo der Leichnam hingelegt wurde. Und sofort nach der Bestattung gingen sie hin, um Salben und Öle zu holen und wollten nochmal dahin gehen. Ja? Einfach auch der Punkt, wer waren denn die ersten Zeugen von der Auferstehung Jesu Christi? Waren die Frauen. Ja? Also, ich weiß, wenn ich das so lese, gefühlt, also, die haben Jesus keine Sekunde allein gelassen. Im Vergleich zu den Aposteln im Garten Gethsemane, alle flohen. Alle Männer flohen. Wir lesen auch nur, dass Johannes an Golgatha war. Das wird uns halt berichtet. Bei der Grablegung lesen wir nicht, dass die Männer da waren. Wir lesen auch nicht, dass einer von den Jüngern einfach dahin gegangen ist, auch die Öle oder die Salben vorbereitet hat. Aber wisst ihr, was wir lesen? Johannes 20, 19, da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Da steht, aus Furcht vor den Juden haben sie die Türen verschlossen. Die Männer, die Jünger, die mit Vollmacht ausgerüstet wurden, die Zeichen und Wundertaten. Die Frauen, wurden sie mit Vollmacht ausgerüstet? Schon interessant, oder? Und ich lese nicht, dass die Frauen die Türen verschlossen haben. Die Frauen haben gleich bei der Grablegung, wir gehen hin, salben und gehen wieder hin. Haben noch alles vorbereitet. Also einfach dieser Vergleich. Für mich persönlich irgendwie, die Frauen haben Jesus keine Sekunde allein gelassen. Man floh nicht und man hat nicht die Türen verschlossen. Ich habe mich so gefragt, wer sind eigentlich wirklich die wahren Zeugen in diesem Vergleich? Wer sind da wirklich die wahren Jünger? Ne? Wisst ihr, ich habe so gedacht, ich beziehe mich jetzt mal als Erster für uns, ich ängstige mich manchmal, wenn ich von Jesus und vom Evangelium rede, weil ich nicht weiß, wie kommt es bei den Leuten an. Ja? Und ihr müsst euch vorstellen, ich kenne ja die Geschichte, das Happy End. Ich muss den Leuten nicht sagen, Jesus ist halt gestorben, sondern ich kann sagen, er ist auferstanden und er kommt wieder. Und dieser ganze Heilsplan, den kenne ich. Die Frauen ja nicht. Wir werden später noch lesen, die sind ja nicht davon ausgegangen, dass er auferstehen wird. Übrigens auch die Jünger nicht. Die Jünger hatten sogar noch tiefe Zweifel daran. Lesen wir auch in den Evangelien. Wisst ihr, die Frauen haben gesehen, wie ihr Herr angespuckt, geschlagen, gekreuzigt wird. Er war tot, wie er ins Grab gelegt wird. Und sie waren die ganze Zeit da. Auch in aller Öffentlichkeit. Die Leute haben sie ja gesehen. Und die sind nicht von Jesus gewichen. Und ich habe schlottrige Knie heute als Mann nach 2000 Jahren und überlege noch vorher, was sagst du jetzt? Und diese Frauen stehen die ganze Zeit da und sind bei ihm. Wisst ihr, sie haben ja eigentlich nur die vermeintliche Niederlage gesehen und waren trotzdem bei Jesus. Und ich, der ich den Sieg verkündige, ich überlege es mir zweimal, ob ich da was sage. Sie waren bei Golgatha dabei, bei der Grablegung, und Jesus Christus hat die Frauen gewürdigt, dass sie die ersten Zeugen seiner Auferstehung waren. Seines Sieges. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte schon gerne, dass auch der Herr Jesus mir eine besondere Ehre mal erweist. Also ich fände es mal super. So zum Beispiel, wie ein Paulus in den dritten Himmel mal entrückt werden. Das mal sehen, was auf uns zukommt. Ja? Oder irgendwas so Übernatürliches, Heftiges erfahren, wo ich sage, wow, ich kleiner Wurm darf das erleben und andere durften das nicht. Ja? Und der Punkt ist, naja, wenn wir uns die ganze Zeit irgendwo verkriechen, wenn wir nicht bereit sind, zu Jesus zu stehen, auch in schwierigen Zeiten, und glaubt mir, das waren schwierige Zeiten für diese Frauen, das war absolute Hoffnungslosigkeit. Wieso sollte ein Georgi gewürdigt werden, sowas zu erleben, wenn er auch nicht bereit ist, sich zu opfern für den Herrn Jesus? Die Frauen waren bereit, hinzugehen, alles zu tun, haben Jesus nicht verlassen und sie wurden dafür belohnt. Sie waren die allerersten, die bezeugt haben, er lebt. Wenn wir trotz Aussichtslosigkeit, wirklich trotz Hoffnungslosigkeit, wie diese Menschen sich zu dem Zeitpunkt befunden haben, trotzdem uns zu Jesus halten, wenn alles verloren erscheint, wir werden erleben, wie Gott wundersam und auf übernatürliche Weise uns errettet und wir ein Zeugnis sein können für diese Welt. Denken wir mal an die drei Freunde von Daniel. Wir kennen ja alle die Geschichte, ne? Der Feuerofen in Babylon. Und da hieß es, entweder ihr betet den Götzen an oder wir werfen euch ins Feuer. Und was haben die drei Freunde von Daniel gesagt? Hey, Gott kann uns retten, wenn er will. Er ist der lebendige Gott. Aber selbst wenn er entschließt, uns nicht zu retten, lieber brennen wir und sterben einen qualvollen Tod. Erinnert euch mal daran, vor dieser Geschichte gab es kein Wunder, wo mal Gläubige gerettet wurden aus dem Feuer. Okay? Es war das allererste Ereignis in der ganzen Geschichte, wo Menschen ins Feuer geschmissen wurden und sie durften leben. Die drei sind davon ausgegangen, ja, wir werden jetzt sterben. Und sie werden da reingeschmissen. Und was war das Happy End? Gott kommt und rettet sie. Denkt mir an Josef. Was hat der Mann getan, dass man ihn verkauft hat? Was hat der Mann getan, dass er ins Gefängnis geworfen wird? Und er geht ja sogar zu den Gefängniswärtern und hat gesagt, ich habe nichts getan. Ganz im Gegenteil, ich wollte sogar nicht sündigen und bin trotzdem in dieses Loch hier gekommen. Wer hätte je gedacht, dass dieser Mann mit solchen tiefen Schicksalsschlägen irgendwann ganz oben am Thron in Ägypten sitzt? Das kann nur Gott. Haben wirklich die Frauen gedacht, als sie ihn salben wollten und die Ölen gebracht haben, wir werden jetzt dahin gehen und er wird auferstehen? Und wir werden seinen Sieg erleben. Die waren einfach, ich sage es ganz ehrlich, die waren einfach im Herzen gebrochen. Und auf einmal, der Fels ist weg, da stehen Engel und Jesus zeigt sich ihnen. Unglaublich. Also, was gläubige, überzeugte Jünger von Gott alles erleben dürfen, das wird die Welt nie erleben können. Und das ist diese Treue, trotz der Aussichtslosigkeit, wie Gott uns dann würdigt. Ihr, ich, die christliche Welt, die darf das erleben. Wir halten zu ihm und er hält sich zu uns. Ich habe mal eine Botschaft gehalten in einer Gemeinde und es ging das Thema rum, das war in meiner alten Gemeinde, es ging so mehrere Wochen, warum lässt Gott Leid zu? Warum passieren schlimme Dinge? Und es gibt natürlich viele Aspekte in der Bibel, warum das so ist. Ja? Und es gibt halt einen Aspekt, der ist gerade nicht gerade positiv. Okay? Und ich dachte, naja, das ist ja auch biblische Wahrheit. Und sowas muss man doch auch predigen. Und jetzt bin ich hin. Habe natürlich ziemlich Angst gehabt, habe aber gedacht, okay, aber das gehört halt dazu. Und habe gepredigt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, an diesem Sonntag saß ein Mann da, ein älterer Mann, den kannte ich nicht. Ein Gast. Und ich habe diese Predigt gehalten und meine Gemeindemitglieder, die haben geweint. Okay? Und ich habe schon bei manchen gesehen, die waren nicht gerade begeistert über diese Botschaft. Und ich dachte mir, naja, wenn es halt stimmt, was soll ich halt machen? Und habe weiter gepredigt. Daraufhin kam ein älterer Bruder an die Kanzel, das war, ich sage es mal, einer der Theologen in der Gemeinde, und hat angefangen, über meine Predigt zu schimpfen. Ja, wie schlimm und falsch das war und ich weiß nicht was alles. Und ihr müsst euch vorstellen, wie ich da saß, ich bin ja so oder so schon klein. Ja? Aber als der nach vorne gegangen ist und angefangen hat, mich zu rügen, also ich kann es gar nicht beschreiben, ich wollte sterben in dem Moment. Ja? Ich dachte mir so, Alter, was ist jetzt? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bekomme so eine Nachpredigt, wie falsch das ist. Und danach steht dieser Gast auf, dieser ältere Herr, geht auch nach vorne und sagt, ja, dieses Thema heute, Leid, warum lässt Gott Leid zu und diese Botschaft und sagt, wisst ihr, ich habe letztens, meine Frau ist an Krebs gestorben, meine kleine Tochter ist auch an Krebs gestorben und ich sitze da. Ich werde hier nicht lebend rauskommen. Heute ist mein Tag besiegelt, dachte ich. Jetzt kommt noch er und das war's. Und dann fängt dieser Mann an zu erzählen, wer da alles von seinen Liebsten gestorben ist. Und dann sagt er, guckt mich an, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, lieber Bruder, danke für diese treue Botschaft. Ich bin so dankbar für das, was du gesagt hast. Dieser Aspekt wird immer verschwiegen. Damit werde ich zu meiner Gemeinde gehen und ihnen das erzählen, was du hier gesagt hast. Vielen Dank. Ich war richtig so. Der Kerl, der einen Schicksalsschlag nacheinander erlebt, der seine Liebsten verliert, nach so einer Botschaft, er bedankt sich. Ich war erstmal so schockiert und ich habe das so ein bisschen so. Ich bin zu einem anderen älteren Bruder, habe ihm gesagt, das ist doch nicht normal, oder? Die, die nichts erlebt haben, die schimpfen über mich. Und der Hiobs Botschaft nacheinander erlebt, der bedankt sich. Und einer hat gesagt, Georgi, hör mal, man hat versucht, dich etwas zu erniedrigen und dann hat Gott durch diesen Mann gewirkt. Wenn du die Wahrheit sagst, wenn du treu dazu stehst, was die Wahrheit ist in der Heiligen Schrift, Gott wird mit dir sein. Er wird mit jedem sein. Hauptsache, du bist treu und stehst dazu, was die Bibel sagt. Und dann dachte ich, das stimmt. So wie wir es bei den Frauen gesehen haben, so wie wir es bei den Gläubigen im ganzen Alten Testament gesehen haben, stell dich trotzdem zu der Wahrheit. Sei Gott treu. Gib dein Bestes dafür. Und dann heißt es bei Jesus Christus, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Wisst ihr, Gott ist es egal, ob du ein großer Apostel bist. Ihm ist es nicht wichtig, wie alt du bist, groß oder klein. Er schaut nicht auf deine schulischen oder beruflichen Leistungen. Er sieht dein Herz. Und er sieht, wenn du bereit bist, dein Leben für ihn zu geben, wenn du bereit bist, Opfer und Kosten auf dich zu nehmen, er sieht das. Und er kommt, gibt dir die Kraft, die Ermutigung und den Trost, den du brauchst, damit du weitergehst bis ans Ende. Wie wichtig ist Jesus für dich? Ist er dir so wichtig, dass du bereit bist, Schmach und Spott zu ertragen, wie seine Jünger in der Zeit, wo Jesus gekreuzigt wurde? Sind wir bereit dazu, die schlechten Umstände, wo wir uns gerade befinden, der Chaos in unseren Gefühlen, das zu unterdrücken und zu sagen, und obwohl es mir so übel geht, obwohl alles verloren erscheint, auch wenn mein Herz gebrochen ist, ich halte mich trotzdem treu zu dir. Und ich werde trotzdem das tun, was dein Wille will. Die Frauen waren enttäuscht, natürlich. Die Jünger waren enttäuscht. Schließlich haben die auch was anderes erwartet. Man hat doch nicht erwartet, dass Jesus jetzt wirklich stirbt. Denk mir dran, was Petrus zu ihm gesagt hat. Das widerfahre dir nicht. Du bist doch der König von Israel. Du bist der Messias. Natürlich war man total entsetzt. Man hat es doch überhaupt nicht verstanden. Und auch wenn wir es überhaupt nicht begreifen, halte dich trotzdem zu Jesus. Und du wirst sehen, welches Ende Jesus für dich bereitet hat. Ich möchte noch eine Passage lesen, die auch sehr dazu passt. Wir können mit aufschlagen, Johannes 20. Johannes 20 und wir lesen ab Vers 12. Da heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sag zu ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdalena kam zu den Jüngern und verkündigte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Wir lesen, dass Maria auf keinen Fall davon überzeugt war, dass Jesus auferstehen wird. Haben wir in Vers 13 und 15 gelesen. Sie glaubte sogar, dass jemand einfach den Leichnam von Jesu genommen hat, irgendwo weggelegt oder gestohlen. Einfach eine kurze Nebensache, so die Ironie schlechthin. Als der Herr Jesus auferstanden war, haben ihn ja die Wächter von den Römern gesehen. Ja, sie haben die Engel gesehen, dieses Erdbeben, Fels weg, er ist auferstanden und weg. Und sie hatten ja Todesangst, die Römer. Ja, wissen wir noch, Matthäus 28. Dann sind sie ja zu den obersten Führern der Juden hin und haben ihnen das berichtet. Hey Leute, er lebt. Er ist wirklich auferstanden und die Engel kamen und, ne? Und was haben die Juden zu ihnen gesagt? Hey, wir bezahlen euch. Geht zu euren und sagt, hey, die Jünger kamen nachts und haben seinen Leichnam gestohlen. Und keine Sorge, wir beschwichtigen Pilatus und ich weiß nicht was, aber sagt einfach das und wir werden das auch noch sagen. Und da heißt es ja, dieses Gerücht verbreitete sich unter den Juden bis zum heutigen Tag. Ja? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Juden sagen, obwohl sie das wissen, das Zeugnis von den Römern, er ist auferstanden, hey, geht hin und sagt, jemand hat seinen Leichnam genommen, okay, also seine Jünger. Und gerade seine Jünger, Maria in dem Fall, wo Jesus auferstanden war, sie dachte, irgendjemand hat seinen Leichnam genommen. Und ist hin und dachte, das wäre der Gärtner und sagt, sag mir, wo du hingebracht hast, ich lege ihn zurück. Also ich fand es schon also unfassbar, oder? Also die Gegner, die wussten, er ist auferstanden, behauptet diese Lüge, jemand hat ihn genommen. Und die Jünger, jetzt in dem Fall Maria, dachte, wer hat ihn genommen? Ich will ihn sogar zurückbringen. Also dieser Kontrast ist einfach unglaublich. Ne? Ja, und bei Maria und den Frauen natürlich total schockiert. Wo ist dieser Leichnam? Wir müssen ihn eigentlich zurückbringen. Natürlich ist halt der Punkt, was hatten Maria und die Frauen da eigentlich verloren? Wir haben ja gelesen vorhin in Lukas, sie wollten ja den Leib salben und mit Öl. Ne? Und was bedeutet das eigentlich? Eigentlich war es ja so, man will jemandem die letzte Ehre erweisen. Das macht man ja so. Okay? Gibt es auch in vielen Kulturen heute auch. Und ich glaube auch manchmal, das gab es sogar manchmal bei uns in Deutschland, dass man das so macht. Man hat einfach jemanden gewürdigt mit dieser letzten Ehre. Und die Sache ist, warum taten sie das, wenn sie davon überzeugt waren, dass er ja eigentlich nicht aufersteht und nicht der Messias war? Naja, die Jünger wussten schon, Jesus ist ein besonderer Prophet. Da waren sie sich schon klar. Denken wir mal an die Emmaus-Jünger, wo Jesus ihnen ja, ich sage es mal, begegnet ist. Sie haben gesagt, bist du denn der einzige Fremdling, der nicht weiß, was geschehen ist? Jesus, ein großer Prophet mit Tat und Worten. Wir dachten, sagen sie ja, wir dachten, er sei der Erlöser von Israel, der König, aber er ist es halt nicht, aber er ist auf jeden Fall ein großer Prophet. Und ihr müsst euch mal vorstellen, die Frauen, als sie bei der Grablegung dabei waren und gegangen sind, diese Salbung zu hüllen und wieder zurück zum Grab, wo die auch wussten, okay, da sind ja diese Wächter da, das ist ja schon etwas seltsam. Also ich kann die Jünger verstehen, dass die einfach nach Hause waren, die Türen verschlossen hatten. Versetzt euch mal in deren Lage, in deren Lagen von der Frau. Ich weiß, wir lesen die Bibel immer von hinten und wir wissen ja, wie es aussieht. Versetzt uns mal zu ihnen hin. Sie laufen Jesus nach, geben Hab und Gut hin, verkünden die Königsherrschaft Gottes und dass Jesus der König der Juden sei. Dann geht er nach Jerusalem und wird zum Tode verurteilt. Und er stirbt. Anscheinend stimmte das nicht, was diese Frauen geglaubt haben und was sie auch anderen verkündet haben und was auch die Aposteln gesagt haben. Weil Jesus ist gestorben. Und diese Frauen sind die ganze Zeit da, wollen ihm noch die letzte Ehre erweisen, in Salben, in Ölen und dahin gehen. Ist es da nicht verwunderlich? Also ich wäre einer, ich hätte mir gedacht, okay, ich würde mich jetzt schämen. Ich würde mich gewaltig schämen, noch in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie viele Sekten gab es in den letzten 2000 Jahren, wo einer irgendwas behauptet hat, er sei ein großer Irgendwas? Die Leute sind mit ihm hin, also zu ihm hin. Dann ist der Kerl einfach gestorben. Diese ganzen Prophezeiungen kamen nicht. Und man denkt sich, okay, man ist eigentlich einem Falschen hinterhergelaufen, oder? Das stimmte anscheinend ja nicht. Und das steht jetzt so nicht in der Bibel, aber wenn wir die Spottreden der Pharisäer sehen, du, der du den Tempel aufrichten wolltest, du, der du sagst, du bist der König der Juden, steige doch vom Kreuz herab, rette dich selbst und ich weiß nicht was alles. Was haben die Jünger vielleicht hören müssen? Wo ist denn dein Jesus? Ist doch der König der Juden. Ist doch der Herr, der Sohn Gottes. Wieso sind wir nicht von den Römern befreit? Wieso ist er am Kreuz elendig gestorben? Da müsste man sich doch schon einiges anhören müssen. Und die Frauen nehmen diese Salben, diesen Ölen, sind bereit dazu, dahin zu gehen, ihn zu salben. Der Stein war da und die Wächter waren da. Was machen jetzt? Und waren bereit dazu, einfach Jesus die letzte Ehre zu erweisen, weil er doch ein großer Prophet war. Wisst ihr, wir sagen ja immer wieder, das finde ich eigentlich auch sehr gut, gib Gott die Ehre. Ne? Oder man will ja Gott die Ehre geben. Und das sagen wir öfters in einem Zusammenhang, wenn wir zum Beispiel eine Gebetserhörung gehört haben. Oder wenn Gott was wunderbar bei uns gemacht hat. Wir stehen auf zum Beispiel und sagen den Leuten, hey, wir haben ein riesiges Zeugnis, Gott hat gewirkt, Hammer. Ja? Und das ist auch gut so. Und wir geben auch Gott die Ehre, indem wir vor aller Öffentlichkeit, auch vor der Gemeinde sagen, Jesus hat mir geholfen. Jesus ist der Herr und wir danken ihm dafür auf Knien. Aber wisst ihr, jemanden die Ehre zu erweisen, wenn gerade es nicht so gut läuft, wenn gerade es auch in der Öffentlichkeit ein bisschen schwierig ist, sich zu jemandem zu bekennen, wie die Frauen es taten, obwohl sie ihm nochmal diese Ehre erweisen wollten mit dem Salben, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Gott die Ehre zu geben, gerade wenn etwas Schlimmes passiert, wenn die Umstände nicht gut sind, gerade da zu sagen, hey, mir geht's gerade richtig schlecht und ich habe das und das erlebt, aber Gott macht keine Fehler. Gott macht alles richtig. Und ich werde mich treu zu ihm bekennen und treu versuchen, das zu tun, was er von mir fordert. Das ist eine Kunst, oder? Seine Gefühle, seine Enttäuschungen, sein Misserfolg runterzuschlucken, sein Unverständnis einfach wegzudrängen und zu sagen, ich weiß, Gott macht keine Fehler. Die Frauen waren in ihrer Geschichte natürlich verletzt, wie die anderen Jünger. Wir lesen ja hier gerade bei Maria, steht ja sehr oft, ne? Das heißt, Maria weinte. Und die Engel sagen, Frau, warum weinst du? Und Jesus sagt auch noch zu ihr, warum weinst du? Na, sie weinte ununterbrochen, ist ja logisch. Hand aufs Herz, okay? Wer von uns, stellt euch mal vor, wir werden jetzt 2000 Jahre zurückversetzt nach Golgatha. Und wir sehen unseren Herrn Jesus, wie er blutend am Kreuz hängt. Wir wissen, okay, wir verstehen, ja, das ist der größte Liebesakt, den Gott uns geleistet hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wen hätte das von uns kalt gelassen? Ich sage es von mir, ich wäre innerlich gestorben. Wenn ich das gesehen hätte, wo Jesus am Kreuz hängt und auch auf so eine Art und Weise stirbt und der Speer rein und ich würde zugrunde gehen. Obwohl ich das eigentlich weiß, dass es ohne das nicht ginge. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage von Maria, die das alles gesehen hat und die nicht weiß, ach, aber er ist ja auferstanden. Und ach, das musste aber sein. Sie war komplett am Ende, weinte, weinte und weinte. Sie hat einfach nicht verstanden, was los war. Und trotzdem war sie bereit dazu, naja, ich gehe zu diesem Leichnam und ich ehre diesen Leichnam. Und wenn es sein muss, werde ich ihn zurückholen. Wer hat ihn gestohlen? Wisst ihr, Maria wusste nicht, was los war, hatte aber trotzdem Jesus lieb. Sie hat all das gesehen, war natürlich enttäuscht und hat sich trotzdem zu ihm gehalten. Ihr wisst ja, dass ich vor ungefähr 1,5 Jahren aus der Mission gekündigt wurde. Und ich bin ja eigentlich nur wegen dieser Arbeit bin ich hier nach Ostfriesland gezogen. Also das Flachland hat mich nicht gerade angezogen. Ja? Ich bin eigentlich nur hier hoch, weil meine Frau, ne, war hier oben und beziehungsweise wurde hier geboren. Ihre Familie war hier und die sind eine Missionarsfamilie und ich dachte, hey, super, ne, kannst du Reich Gottes bauen, es hat alles schön geklappt. Ja, und nach vielen drunter und drüber wisst ihr ja alle, was dann passiert ist. Und jetzt ist die Sache, ich habe mir auch wirklich gedacht in dieser Zeit, ich verstehe das nicht. Und ich bin total enttäuscht und dachte natürlich, das ist falsch. Hier muss ein Fehler unterlaufen sein. Ich habe meine Familie, meine Freunde, meinen Hauskreis, den ich in Stuttgart hatte, alles zurückgelassen, nur um das Reich Gottes hier oben zu bauen, auch für die Leute in Äthiopien. Und dann lässt Gott so etwas zu, dass ich in so eine Situation komme. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war wirklich innerlich resigniert. Ich dachte so, ich will nicht mehr. So wie die Jünger, ich verschließe jetzt die Türen, lecke jetzt meine Wunden, gehe jetzt in mein Schneckenhaus. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ich glaube auch Maria und die anderen hatten sich das auch nicht vorgestellt. Ja, er wird jetzt sterben. Wir, die wir alles zurückgelassen haben für ihn, er wird jetzt sterben. Die haben sich das auch nicht vorgestellt. Und jetzt kommt der Punkt, gerade da zu sagen, ich habe mir das wirklich nicht vorgestellt. Und es scheint in meinen Kopf logisch nicht reinzupassen. Was soll das? Aber Herr Jesus, ich habe dich lieb. Ich habe dich trotzdem lieb, obwohl ich das nicht verstehe. Ich halte mich trotzdem zu dir und ich will trotzdem das Richtige tun. Wie in unserer Gemeinde, durch unsere Höhen und Tiefen, wir stellen uns ja auch eigentlich was anderes vor. Reich Gottes bauen, so wie wir uns eigentlich im Positiven das vorstellen. Und da kommt Gegenwind, da kommen Kämpfe und wir fühlen uns, als würde man in die Knie gezwungen werden. Und da zu sagen, Gott, du machst nichts falsch. Wir werden dir auch da die Ehre geben, auch wenn hier riesige Wellen über uns hereinbrechen. Auch wenn wir überhaupt nicht begreifen, was das soll. Wir haben dich lieb, Herr Jesus. Und wir wollen dich ehren. Ein Mose, der wusste eigentlich, dass er dazu bestimmt war, sein Volk zu retten. Da sagt der Stephanus in seiner letzten, ich sag's mal, in seiner Todespredigt. Apostelgeschichte 7. Er war davon überzeugt, Gott hat mich gerettet als Baby. Ich bin jetzt beim Pharao gelandet. Ich bin Israelit. Gott hat schon seine Pläne mit mir, dass ich das Volk retten soll. Mose hatte doch recht, oder? Hatte aber Mose gedacht, dass er erstmal 40 Jahre lang bei den Ziegen sein wird? Ist doch falsch. Mose, du sollst doch nicht 40 Jahre lang bei den Ziegen sein. Gott hat ihn 40 Jahre lang in der Wüste gelassen, bis Gott gesagt hat, und jetzt wirst du hingehen und das Volk befreien. Nicht wie du willst, Mose, nicht nach deinen Vorstellungen, sondern wie ich es will. Wisst ihr, was das schwierigste Gebet ist, das wir Christen beten und das seit 2000 Jahren? Dein Wille geschehe. Das ist das schwierigste Gebet. Denn wenn wir das beten und Gottes Wille ist anders wie unserer, dann ist bei mir gleich, aber so habe ich es nicht gemeint. Sind wir uns das bewusst, was das bedeutet? Dein Wille geschehe, so wie du willst und nicht wie ich will. Und das ist wirklich die Kunst, da zu sagen, wie ein Hiob, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gelobt. Eine Maria und die Jünger, die komplett am Ende waren, dass die da sagen, wieso muss er sterben? Wieso muss er sterben? Und trotzdem zu sagen, und wir halten uns zu ihm. Noch einmal, die Frauen glaubten nicht, dass er auferstehen wird. Und trotzdem haben sie sich zu Jesus gehalten. Ich hatte mich einfach gefragt, diese Frauen vor 2000 Jahren waren da, haben sich zu Jesus gehalten. Und danach lesen wir eigentlich so gut wie gar nichts in der Bibel über diese Frauen. Was haben sie denn dann gemacht, als sie wussten, er ist auferstanden? Einfach nur, wenn sie sich schon in der Niederlage sich so zu ihm gehalten haben, wie viel mehr dann bei seinem Sieg? Einfach die Frage an dich und mich, beantworte das einfach für dich persönlich. Wenn du zu dieser Stelle damals wärst, wenn du damals ein Jünger wärst, wie hättest du da gehandelt? Wie hättest du reagiert, wenn du an Golgatha stehen würdest und an der Grablegung und auch an der Auferstehung? Was hättest du getan? Das Schöne ist, Jesus tröstet Maria. Das ist ja eigentlich die Kernbotschaft der Auferstehung. Das Happy End. Maria weinte, Maria war enttäuscht. Ist okay. Ist menschlich total nachvollziehbar. Und natürlich, ich will es mal so sagen, es steht nicht so in der Schrift, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die Leute auch über die Jünger gespottet haben. Wo ist denn euer Jesus? Wo ist seine Königsherrschaft? Das kennen wir doch heute auch, oder? Wo ist denn dein liebender Gott? Wo ist denn dein gerechter Gott? Ich glaube, es hat bis jetzt jeder von uns mal hier gehört, oder? Das Schlimmste finde ich, wenn wir anfangen zu schimpfen. Gott, wieso lässt du das zu? Ich dachte, du machst alles richtig. Das ist falsch hier. Das finde ich das Schlimmste, wenn wir anfangen. Okay? Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen den Schwanz ein, gehen in unser Schneckenhaus und verschließen die Tür. Oder da sagen, hey, Gott, ich gebe dir die Ehre. Und ich erinnere nochmal daran, an Petrus, der Jesus gesagt hat, ich werde für dich sterben, ich bin bereit für dich zu sterben. Und das haben alle anderen Jünger auch gesagt. Und wir wissen ja, wie die Geschichte geendet hat mit Petrus und den anderen. Alle sind weggerannt. Leute, wenn wir sagen, dass wir für Jesus leben und sterben, und es kommt die Situation, da heißt es, deinen Worten Taten folgen lassen. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus in den Höhen und Tiefen, wenn wir dann wirklich in den Tiefen sind, dass wir da sagen, auch da halten wir uns zu dir. Maria hat sich zu Jesus gehalten, hat geweint und war enttäuscht ohne Ende, war aber da. Und was lesen wir, was hat Jesus zu ihr gesagt? Dass ihre Tränen, die Tränen der Trauer auf einmal weg waren. Maria. Das ist interessant, oder? Das ist das, was Jesus ihr gesagt hat. Maria. Und sie sagt, Rabuni. Ich musste an diesen Vers denken aus Jesaja 43, da heißt es, O nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich fand es so schön, gerade in diesem Vergleich, Jesus hat ja auch die Erlösung erwirkt durch Golgatha, durch Tod und Auferstehung, und er rief einfach Maria. Und in Jesaja steht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Maria weinte, weinte und weinte. Und als Jesus sie rief und sie erkannte, er ist es, die ganzen Tränen sind einfach weg. Jesus lebt. Jesus lebt. Wenn wir uns zu ihm halten und wir das Innerliche, was bei uns gebrochen ist, zurückstellen, dann werden wir erleben, wie Gott uns Trost und Hoffnung gibt. Diesen himmlischen Trost, den nur Jesus Christus uns geben kann. Dann kann die Welt auch zusammenstürzen. Dann kann alles über dich und mich hereinbrechen. Allein der Fakt, dass Jesus Christus lebt, das ist die schönste Hoffnung, die wir haben. Denn wir kennen das Ende. Ich finde es so schön, wie die Bibel es beschreibt, wie jeder Einzelne gehandelt hat. Wie haben die Apostel reagiert in dieser Zeit? Wie haben die Frauen reagiert? Und was hat Jesus eigentlich getan? Ihr müsst euch vorstellen, was wir für einen Gott haben. Jesus steht auf und geht erstmal hin und tröstet auch seine Jünger. Hey, es ist vollbracht. Und die Tränen sind einfach weg. Einfach mit dieser Tatsache. Und es endet nicht. Maria, lesen wir in Vers 18, hat Zeugnis gegeben. Sie ist ja hin zu den anderen und hat berichtet, der Herr ist auferstanden und er hat dies und jenes gesagt. Er hat dir Trost und Hoffnung gegeben. Ich hatte mich gefragt, wenn ich jetzt Maria wäre und Jesus wäre mir so begegnet, ich in dieser Situation, ich hatte mir gedacht, was hätte ich gemacht? Jetzt sind da Leute, seine Jünger, seine Apostel, verschließen die Türen aus Angst. Natürlich haben die wahrscheinlich auch geweint, meine Güte. Ja? Und Enttäuschung und Verletztheit und ich weiß nicht was. Und jetzt soll ich zu denen hingehen und sagen, hey, hört auf zu weinen, Jesus ist auferstanden, alles ist gut. Ich habe so gedacht, wenn ich das jetzt wäre, ich kenne mich ja, ich würde als allererstes denken, hey Georgi, hast du dir das nicht vielleicht eingebildet, weil du weißt ja, du bist, ne? Und ich wüsste, andere kennen mich ja auch und die wissen auch, ich bin ein bisschen hier. Wer glaubt mir schon? Ich glaube mir kaum selbst. Und Maria, die einfach geht hin und berichtet. Ne? Auch wenn die Leute ihr vielleicht nicht glauben würden, sie geht hin und sagt, Leute, er ist auferstanden. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Augen gehört. Maria erzählt die Freudenbotschaft, er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Ihr braucht nicht zu weinen. Kennst du das, wenn es dir gerade schlecht geht, du hast irgendwie gewisse Situation und da kommt ein Christ und sagt, hey, aber guck mal, die Bibel sagt und hey, aber Jesus ist doch da und Gott wird dich nicht über deine Kraft und alles ist, kennt ihr das? Wie reagiert ihr manchmal darauf? Sagt ihr, ja, wusste ich noch gar nicht, super. Also mir ist es aufgefallen bei meinen Seelsorgegesprächen, wenn die Leute irgendwas haben, du willst natürlich ja helfen, du willst irgendeine Unterstützung sein. Und oft ist es halt so, ich denke mir, ja, jetzt kann ich entweder mit meinen tollen Weisheiten kommen, dem niemandem was bringen, oder du kommst mit der Heiligen Schrift, du kommst mit der biblischen Wahrheit. Und mir ist es schon öfters begegnet, wo du erzählst was in diese Situation hinein, wie es bei den Leuten geht, und die Leute sagen so darauf so, ja, das weiß ich doch alles. Ja, ist mir schon klar und keine Ahnung. Ne? Und ich stehe manchmal da und ich denke mir so, okay, hätte ich das jetzt nicht sagen sollen oder was soll ich stattdessen sagen? Und ich war so ein bisschen irritiert. Und eigentlich müsste man sagen, okay, mir ist schon klar, dass du das weißt. Du liest dieselbe heilige Schrift wie ich. Aber etwas zu verstehen und etwas mit seinem ganzen Herzen zu begreifen, das ist nochmal ein Unterschied. Natürlich weiß ich, dass Jesus auferstanden ist. Ich weiß und kenne das Happy End. Ist okay. Aber ist dir das auch bewusst in deinem Leben, gerade wo es dir nicht gut geht? Das ist nochmal was ganz anderes. Wenn du das wirklich verinnerlicht hast, was das bedeutet, dass Jesus lebt. Wir kennen alle den Vers, Römer 8, 28. Alle Dinge dienen zum Besten für die, die Gott lieben. Naja, wir kennen den Vers, wir wissen, was da steht, dass das wirklich alle Dinge sind. Aber sind wir uns dessen auch bewusst, begreifen wir das auch, wenn gerade schlechte Dinge bei uns passieren? Und da liegt die Verantwortung an dir und mir, dass wir uns einander trösten, uns immer wieder daran erinnern, und dass wir es nicht nur verstehen, sondern mit unserem Herzen begreifen. Und dass wir wissen, Gott macht keine Fehler. Gott macht alles richtig. Jesus lebt. Wenn Jesus lebt, kennen wir das Ende dieser Weltzeit. Wie das alles endet. Wenn Jesus lebt, wissen wir, was passiert, wenn wir sterben. Nicht nur, dass er auferstanden ist. Er ist die Auferstehung und das ewige Leben. Wir wissen, dass wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen und Jesus ist wirklich auferstanden, dass sein Wort gilt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deswegen können wir auch wirklich sagen, es ist eigentlich egal, was morgen passiert, egal, was in den nächsten Jahren passiert, egal, wie die Umstände sind auf dieser Welt. Jesus lebt. Ihr müsst euch bedenken, was ich mir immer auch mache. Wir müssen unser Kreuz tragen. Und ich weiß auch natürlich, die Jünger und Maria und die anderen Frauen, sie haben ja auch in diesem Punkt ihr Kreuz getragen. Tränen der Trauer, das Tal der Tiefen. Aber bei all dem, was wir so erleiden, was hat Jesus durchgemacht? Wisst ihr, was mir persönlich immer wieder hilft, wenn ich weiß, ich bin am Boden? Wenn ich, elender Sünder, der ich es nicht anders verdient habe, ein Kreuz tragen muss, das ist doch das Selbstverständlichste. Denn es hat jemand sein Kreuz getragen, der nie einen Fehler gemacht hat, der alles richtig getan hat. Wer bin ich, dass ich jetzt mich beschwere und schimpfe? Wenn Jesus sein Kreuz getragen hat für mich, so will ich auch meins für ihn tragen. Und wir haben sogar so einen Gott, der aufersteht und zu seinen Jüngern geht, der eine Maria tröstet in ihren Tränen, der seinen zweifelnden und ängstlichen Jüngern Mut gibt und Gewissheit, er lebt wirklich, der die gebrochenen Herzen verbindet, der den kaputten Geist wieder aufrichtet. Solch einen Gott haben wir. Und seit 2000 Jahren verkündigt die Gemeinde Jesu, er ist auferstanden. Und jeder von uns kann seine eigene Geschichte erzählen, was es bedeutet, dass Jesus lebt. wie Jesus einen aus den tiefen Löchern geholt hat, wie Jesus das neue Leben geschenkt hat, einen Sinn, eine Erfüllung. All das können wir berichten seit 2000 Jahren. All das hat Jesus gewirkt, einfach durch diesen einen Fakt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Lass uns auch wie Maria hingehen und seine Auferstehung verkünden. Den Leuten sagen, das ist Trost und Hoffnung für mich. Lass uns nicht die Türen verschließen. Lass uns zu ihm halten, auch wenn wir gerade leiden. Auch wenn es uns nicht gut geht. Dass wir trotzdem sagen, Jesus, wir haben dich lieb, auch wenn wir es nicht verstehen. Und wir wollen uns zu dir halten und unser Leben nach dir ausrichten. Lass uns jedes Mal, wenn es uns gerade nicht gut geht, an das Ende denken, an das Happy End, was Gott für uns alle bereitet hat, die ihn lieben. Jesus lebt und wird uns nach Hause holen. Das ist eigentlich Ostern und das lasst uns auch mitnehmen. Amen.